Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
Am 31. Mai 2024 muss das Polizeipräsidium Mannheim einen alltäglichen, wenn auch nicht ganz einfachen Einsatz bewältigen. 22 Beamte sind eingeteilt, um einen Infostand der islamkritischen Gruppierung Pax Europa zu schützen auf dem Mannheimer Marktplatz, so wie es bei politischen Versammlungen im öffentlichen Raum üblich ist. Unter ihnen befindet sich Ruven Lauer, ein Polizeihauptkommissar. Er ist 29 Jahre alt. Für Ruven Lauer ist es der letzte Einsatz. Urplötzlich stürzt sich ein junger Mann mit einem Messer auf die Gruppe der Islamkritiker, sticht auf sie ein. Die Polizisten eilen herbei, versuchen den Attentäter zu stoppen, doch der Mann kann sich befreien und von hinten sticht er dann im Gerangel auf Ruven Lauer ein, in den Kopf und in den Hals. Der Polizist, er hat keine Chance und er stirbt 2 Tage später im Krankenhaus. 5 Teilnehmer des Infostands werden ebenfalls teils schwer verletzt. Der Angreifer, er heißt Sulaiman A. und ist ein Afghane, wird durch Schüsse von der Polizei überwältigt und festgenommen. Über diesen islamistisch motivierten Angriff und den Mannheimer Polizistenmord wollen wir in unserer neuen Folge von Akte Südwest sprechen. Mein Name ist Tanja Wolter und ich freue mich, dafür heute einen Kollegen der Badischen Neuesten Nachrichten hier bei uns begrüßen zu können. Es ist Theo Westermann, Korrespondent in unserem gemeinsamen landespolitischen Büro in Stuttgart. Und er hat sich viele, viele Monate mit diesem dramatischen Fall befasst. Hallo Theo, schön, dass du bei uns bist.
Hallo Tanja, danke für die Einladung und die Gelegenheit, über diese Tat, das Opfer, den Täter und den gesamten Prozess zu sprechen.
Ja, der Mord an Ruven Lauer, der hat ja nicht nur Mannheim schockiert, sondern auch weit über die Stadtgrenzen hinaus, man kann glaube ich sagen republikweit, wirklich für großes Entsetzen gesorgt. Und du hast als Journalist ja vor allem über den Prozess einerseits berichtet gegen den Attentäter, der dann viele Monate später stattfand, hast ja aber als landespolitischer Korrespondent auch die Reaktionen auf die Tat mitbekommen, in der Landesregierung, auch in den höheren Polizeikreisen, also im Innenministerium unter anderem. Und was sticht denn an diesem Verbrechen aus deiner Sicht so heraus? Warum hat dieser Fall so viele Menschen so sehr bewegt?
Ja, man muss diesen Mord natürlich einreihen in eine ganze Reihe ähnlich gelagerter, oft islamistisch motivierter Taten in dieser Zeit in Deutschland, die Bürger wie die Politik erschüttert haben. Und jetzt geschah so etwas auch in Baden-Württemberg vor der eigenen Haustür. Und das Zweite, wieso, glaube ich, viele Menschen erschüttert waren, war, diese Bluttat traf sozusagen das freundliche Gesicht der Polizei mit Ruven Lauer, einem jungen Beamten, der freundlich, offen, interessiert und zutiefst menschennah war, der auch zum Beispiel Arabisch gelernt hat, um mit einem Teil seiner Mitbürger reden zu können. Ich glaube, viele mussten schlucken, als sie die Fernsehbilder sahen, wie trauernde Polizisten das Bild Ruven Lauers durch die Straßen von Mannheim getragen haben.
Ist Ihre IT reif für ein Upgrade in die Zukunft? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH Ihr Ansprechpartner. Die KI- und Software-Experten der Systemhaus Ulm GmbH bringen Ihr Business auf ein neues Level. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt. Mit modernen, maßgeschneiderten Lösungen. Von smarter Prozessautomatisierung bis zu individuellen KI-Anwendungen machen Experten Ihr Unternehmen fit für morgen. Natürlich mit erstklassigem Service. Das engagierte Team begleitet Sie von der Idee bis zur Umsetzung für einen reibungslosen, intelligenten Wandel. Die Systemhaus Ulm GmbH. Ihr KI-Systemhaus Nummer 1 in Ulm. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de.
Fangen wir mal ganz von vorne an, eher chronologisch. Pax Europa, das ist ja eine sehr kleine politische Organisation. Viele haben wahrscheinlich noch nie was von ihr gehört. Die betiteln sich selbst als Bürgerbewegung und sehen sich als Bewahrer der christlich-jüdischen Kultur. Es gibt auch Kritiker. Einige sagen, es handelt sich um radikale Islamfeinde. Erzähl uns doch erstmal, wer genau hinter dieser Gruppe steckt und was wollen die erreichen?
Um es vorweg zu sagen, natürlich muss es sich der Islam gefallen lassen, dass er kritisiert wird. Dies auch zugespitzt und auch polemisch, so wie sich auch christliche Kirchen das gefallen lassen müssen. Die Bürgerbewegung Pax Europa wurde 2008 als Organisation gegründet. Sie hat ein paar kleine Splittergruppen zusammengefasst. Sie haben mehrere hundert Mitglieder. Ziel war, kritisch den politischen Islam ins Visier zu nehmen. Das hat sich aber schnell auch generell mit dem Islamismus vermengt und die Gruppe hat pauschal und teils extremistisch agitiert. Das Vorstandsmitglied Michael Stürzenberger war einst Pressesprecher der CSU in München und Aktivist verschiedener Rechtsaußengruppen. Er hatte alleine seit 2010 400 Auftritte in der Öffentlichkeit absolviert, in aller Regel an Infoständen. Das war dann auch in Mannheim. Pax Europa geriet dann in die Kritik, als Äußerungen bekannt wurden, dass Religionsfreiheit für Moslems nicht gelte oder als man sogar Umerziehungslager für Moslems forderte. Ich will es hinzufügen, Michael Stürzenberger trat übrigens seit dem Angriff nicht mehr öffentlich für die Pax Europa auf.
Gut, wir befinden uns jetzt also an diesem Infostand in Mannheim. Welche Rolle hatte denn dann Ruven Lauer bei diesem Polizeieinsatz? Was wissen wir sonst über ihn?
Ruven Lauer wuchs in Neckarbischofsheim, unweit von Mannheim auf. Er war 29 Jahre alt. Er hatte zwei Schwestern und war in Neckarbischofsheim mit seiner Familie tief verwurzelt. Er war verlobt. Er wollte heiraten. Seit 2017 gehörte er zur Mannheimer Polizei. Polizist war sein Traumberuf. Der Hauptkommissar war an diesem Tag Einsatzleiter des sogenannten Einsatzzugs, der vor allem bei Demonstrationen und großen Veranstaltungen gerufen wird. Er war in der Polizei auf dem Weg nach oben, stand ihm wirklich eine große Karriere bevor. Der Einsatzzug war eine Station für ihn beim sogenannten Umlauf für den höheren Dienst, aber er ist seit 2 Monaten bei diesem Einsatzzug.
Einsatzzug muss man sich dann wahrscheinlich vorstellen wie eine bestimmte Polizeiabteilung innerhalb des Präsidiums.
Das sind im Grunde so je nach Präsidium 20 bis 40 Polizisten, die einfach für besondere Fälle vorgehalten werden.
Du hast deine Erkenntnisse über diesen Fall ja weitgehend aus dem späteren Gerichtsprozess, aber der Einsatz an sich, der wurde da ja vermutlich auch angesprochen. Wie muss man sich das denn vorstellen? Standen die Polizisten da einfach in Uniform in unmittelbarer Nähe neben diesem Infostand, haben das alles beobachtet, waren die vielleicht ein bisschen verdeckt?
Derartige Einsätze gehören zum täglichen Repertoire des Einsatzzugs der Mannheimer Polizei, aber auch in jeder anderen Stadt, Ulm oder Karlsruhe. Tage zuvor gab es eine interne Besprechung im Polizeipräsidium. Da wurde ausgewertet, wie die Infostände von Pax Europa so in anderen Städten liefen. Da gab es immer mal wieder Störungen, auch verbale Auseinandersetzungen, gelegentlich sogar Handgreiflichkeiten. Aber niemand konnte mit einer tödlichen Attacke rechnen. Die Mannheimer Polizei, das wurde im Prozess deutlich, hat den Ort, den Marktplatz, zwar nicht als ideal betrachtet, aber da galt der hohe Wert der Demonstrations- und Meinungsfreiheit, die die Polizei zu schützen hatte. Entsprechend hat man den Einsatz geplant. Ich kann da keinerlei Fehler erkennen. Die Polizisten waren wie immer mit Westen geschützt. Sie waren natürlich bewaffnet logischerweise, aber keine Helme, keine Schilder. Absperrgitter standen bereit. Die Polizisten standen sozusagen einige Meter vom Stand entfernt und beobachteten ihn.
Lass uns jetzt zum Ablauf des Anschlags kommen. Da gab es ja sehr schnell ein Video, das im Internet hochgeladen wurde und das diesen Tathergang dann in all seinen schrecklichen Details auch zeigt. Und dass es solch ein Video in die Öffentlichkeit schafft, ist natürlich schlimm, nicht nur, weil diese schockierenden Bilder jedermann und jede Frau sehen kann, auch jedes Kind, sondern solche Bilder ja auch von verschiedenen Seiten gerne dann auch für eigene Zwecke missbraucht werden. Man könnte auch sagen, in dem Fall haben sich bestimmte Gruppen ja in sozialen Netzwerken sofort darauf gestürzt. Was hat sich denn da genau abgespielt im Netz?
Da brach in der Tat sofort nach dem Ereignis ein unglaublicher Sturm im Internet los. Man konnte da im Grunde zwei Gruppen unterscheiden. Das eine waren jene, die der Mannheimer Polizei Versagen unterstellten. Die anderen waren die Islamisten. Das LKA ermittelte sofort danach gegen islamistische Hetze im Internet, bei der das Messerattentat und der Angriff auf Michael Stürzenberger wie auf den Polizisten förmlich gefeiert wurde. Will man ein Beispiel nennen? Im Visier der Polizei war vor allem ein sich zunächst auf TikTok verbreitender angeblicher Imam Mehdi. Dieser drohte mit weiteren Messerattacken auf Gegner des Islams oder auf Konvertierte und pries den Attentäter. Andere forderten den Mord an Stürzenberger, der ja schwerst verletzt im Krankenhaus in Mannheim lag, zu vollenden. Mit dem Blick auf solche Kommentare richtete das LKA damals eine Ermittlungsgruppe ein und es gab im Netz, das will ich auch noch erwähnen, zahlreiche Sympathiebekundungen für den Attentäter. Die Rede war dabei von einem heldenmütigen Verteidiger des Islam, der die Herzen der Menschen erreicht habe. Er wurde zum Beispiel auch als Löwe bezeichnet.
Also die islamistische Szene, kann man sagen, hat es dann durchaus für ihre Zwecke ausgeschlachtet. Den Ermittlern wiederum, vermute ich zumindest, hat dieses Video aber bestimmt sehr dabei geholfen, diese Tat genau zu rekonstruieren in all ihren Einzelheiten. Der 31. Mai 2024, der Tattag, das war ja ein Freitag. Es war da kurz nach 23:30 am Mittag und plötzlich ist Lärm zu hören. Was genau ist denn da anfangs passiert? Wo kam dieser Attentäter eigentlich her und wen hat er sich dann vorgeknöpft? Also auf wen ist er zugegangen?
Süleyman war am Morgen aus seinem Wohnort in Heppenheim angereist. Er war bewaffnet mit zwei Messern, einem großen Jagdmesser und noch zum Ersatz ein kleineres Messer, einer Steinschleuder. Er hat den Stand dann förmlich belauert und umkreist und sein Hauptziel, Opfer Michael Stürzenberger, ausgemacht. Und er war erstaunt, wie er dann im Prozess gesagt hat, dass doch so viel Polizei da war. Übrigens fiel er Passanten auf. Einer sprach die Pax Europa-Aktiven sogar warnend auf ihn an. Hinterrücks fiel er dann über Michael Stürzenberger her, brachte ihm schwerste Verletzungen bei. Dann eilten Pax Europa-Leute Stürzenberger zur Hilfe. Es begann ein ungleicher Kampf gegen einen mit einem Jagdmesser bewaffneten Attentäter.
Und ab wann genau kommt dann Ruven Lauer ins Spiel zusammen mit seinen Kollegen? Greifen die unmittelbar ein oder hat das länger gedauert?
Nein, nur wenige Sekunden, nachdem das Ganze begonnen hat, greifen die ein. Als die Beamten Schreie hörten, rannten sie zum Infostand. Sie waren etwa 10 bis 20 Meter weg. Man habe eine Schlägerei vermutet, sagten die Beamten im Gericht unisono. Die Situation sei unübersichtlich gewesen. Mehrere Menschen, darunter der Angreifer, kämpften miteinander. Sie lagen teilweise am Boden. Ruven Lauer fixierte in diesem unübersichtlichen Gerangel einen Mann am Boden, der irrtümlich auf einen anderen Helfer eingeschlagen hatte, der wiederum Süleyman A. festgehalten hatte am Boden. Der Attentäter konnte sich dann befreien, wieder aufrichten. Eine Polizistin rief warnend Messer, so die Erinnerung eines Oberkommissars. Ich zitiere ihn: Ich habe das Messer erst gesehen, als es im Kopf von Ruven Lauer gesteckt hat. Dieser Polizist zog seine Waffe, konnte aber nicht schießen, weil Lauer genau in seiner Schussrichtung stand. Sekunden später gelang dann genau dieser Schuss einem anderen Polizisten. Süleyman A. war getroffen, der Angriff beendet.
Man muss sich vorstellen, das hat ja alles in allem nur wenige Minuten, vielleicht auch sogar nur Sekunden gedauert. Der Mann konnte sich befreien, er nimmt das Messer. Wir haben gehört, Ruven Lauer hat eine Schutzweste an, aber der Hals und der Kopf war zu dem Zeitpunkt nicht geschützt und der Attentäter sticht dann direkt dort mit seinem Messer zu.
Das ganze Geschehen hat wirklich nur Sekunden, nämlich exakt 25 Sekunden gedauert. Vom Beginn des Angriffs auf Stürzenberger bis zum Messerstich hinter das Ohr von Ruven Lauer. Im Gericht wurde darüber gesprochen, konnte Lauer das sehen. Man ging davon aus, dass er 2-3 Sekunden vorher geahnt hat, dass einer sich hinter ihm nähert und ihm das Messer in den Kopf stößt.
Mhm. Die schreckliche Bilanz des Geschehens, die ist ja bekannt. Ruven Lauer liegt jetzt schwerst verletzt und blutüberströmt am Boden. 5 Teilnehmer von dieser Gruppe Pax Europa sind ebenfalls teilweise sehr schwer verletzt worden. Du hast ja sehr gute Kontakte ins Innenministerium. Was waren denn die ersten Reaktionen in Stuttgart, also in der Regierung, als dieser Anschlag bekannt wurde? Hast du da was mitbekommen?
Ich glaube, man kann sagen, die Politik und wie natürlich die gesamte Landespolizei stand unter Schock. Der Innenminister, der LKA-Präsident, andere eilten natürlich nach Mannheim. Es brach auch schon Stunden danach sowohl in der Bundes- wie in der Landespolitik auch eine heftige Debatte über den Umgang mit Islamismus, aber auch über Abschiebung nach Afghanistan los. Da hat ja auch der damalige Bundeskanzler sich geäußert. Ich zitiere mal Landesfinanzminister Daniel Beyers. Das war einer der ersten, der öffentlich einen starken Fokus auf seiner Ansicht nach notwendige Debatte über die Gefahren des Islamismus legte. Er sagt auf X: Wer nun meint, damit stärke man den rechten Rand, dem sage ich, der wird dann stark, wenn man Populisten das Feld überlässt. Und dass zum Beispiel Bundespräsident Steinmeier, Ministerpräsident Kretschmann, der Mannheimer Oberbürgermeister und viele andere zu den Trauerkundgebungen, Trauerzügen und Trauerfeiern in Mannheim kamen und auch sehr angemessene Worte fanden, das fand ich ein bewegendes und ein starkes Zeichen.
Opfer wie Täter, die wurden ja alle in Krankenhäuser gebracht und bei dem Polizisten, da hat sich ja aber wohl recht schnell herausgestellt, dass für ihn eigentlich jede Hilfe zu spät kam. Sein Tod, der wurde dann aber erst ja 2 Tage später bekannt, gemeldet. Hatte man vielleicht doch noch so einen Funken Hoffnung, dass er wieder zu sich kommen kann?
Also wenn es einen Funken Hoffnung gab, dann erlöschte der sehr schnell. Trotz einer sofortigen Notoperation war Lauers Gehirn so schwer geschädigt, dass selbst im Fall eines Überlebens von einer hohen Pflegebedürftigkeit ohne Aussicht auf ein selbstbestimmtes Leben auszugehen war. Das teilte der Chirurg, übrigens ein afghanischer Arzt, den Eltern und den Geschwistern mit. Da eine Fortführung der medizinischen Maßnahmen bei dieser Lage nach der Auffassung seiner Eltern und Geschwister nicht seinem Willen entsprochen hätten, wurden die intensivmedizinischen Maßnahmen beendet. Ruven Lauer starb am 2. Juni, exakt um 17.03 Uhr.
Mannheim stand ja selbst erstmal unter Schock. Die Stadt, nicht nur die Polizei, die einen Kollegen verloren hat. Und Mannheim ist ja dafür bekannt, dass da sehr viele Muslime leben, überhaupt sehr viele Menschen unterschiedlichster Herkunft und dass man dort auch relativ gut und friedlich miteinander auskommt. Und eine Woche später fand dann ja diese große Trauerfeier statt mit Spitzenpolitikern, mit der Familie des Opfers, viele, viele Polizisten. Alles in allem wohl damals 1500 Menschen, so habe ich es nachgelesen. Und du hast ihn eben schon kurz erwähnt, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war da vor Ort und er hat von einem blutigen Terrorakt gesprochen. Jetzt kommen wir mal zum Täter selbst. Was ist denn überhaupt mit ihm nach der Tat passiert? Er wurde ja durch die Polizeischüsse erheblich verletzt.
In der Tat erhielt eine lebensgefährliche Schussverletzung in den Unterleib. Er wurde noch am selben Tag operiert und befand sich anschließend für längere Zeit im künstlichen Koma. Am 27. Juni 2024 wurde er in die Justizvollzugsanstalt Kassel verlegt und im dortigen Zentralkrankenhaus weiterbehandelt. Als es ihm dann besser ging, kam er im September 24 in die JVA Frankfurt. Januar 25 ging es dann in die Justizvollzugsanstalt Stuttgart.
Was wurde denn dann im Zuge der Ermittlungen über ihn bekannt und wer hat überhaupt ermittelt? Wir haben ja eben von einem Terrorverdacht gehört.
Da das ja relativ schnell klar war, hat die Bundesanwaltschaft wegen des islamistischen Terrorverdachts die Ermittlungen übernommen. Und dann kam Stück für Stück natürlich die ganze Geschichte von Süleyman A. heraus. Er war aus Herat in Afghanistan. Die ganze Familie, das sind strenggläubige sunnitische Muslems. Als 11-Jähriger ging er mit seinem Bruder in den Iran und dann als 14-Jähriger über den Iran, Türkei, Griechenland, Italien und Frankreich mit Hilfe von Schleppern nach Deutschland. Sein Vater hatte, wie Süleyman A. erzählte, 20.000 Euro für den Schleuser bezahlt. Der Asylantrag in Deutschland wurde dann abgelehnt, auch weil er falsche Angaben gemacht hatte. Aber er wurde geduldet, nicht abgeschoben. Nach der Ankunft in Frankfurt lebte er dann zunächst in einem Jugendheim in Bensheim, dann in Lorsch und zuletzt in einer Wohnung in Heppenheim. Nur die Eltern leben noch in Afghanistan. Seine 3 Geschwister befinden sich inzwischen alle auch als Asylbewerber in Deutschland.
Er gehörte dann ja zu diesen unbegleiteten Minderjährigen, nennt man das, glaube ich, immer. Ne? Von denen ja auch sehr, sehr viele in der Flüchtlingsbewegung nach Deutschland gekommen sind. Jugendheim hast du gesagt, wie verlief denn dann sein weiteres Leben in Deutschland? Hat er sich integrieren können, vielleicht einen Beruf sogar erlernt?
Ja, das Leben zunächst in Bensheim, dort natürlich engmaschig betreut und diese wirklich, glaube ich, erstklassige Einrichtung und später in Heppenheim, verlief relativ unspektakulär. Er besuchte die Hauptschule, es folgten wechselnde Tätigkeiten dann bei einer Zeitarbeitsfirma. Allerdings nicht von Dauer, er hat da nicht viel durchgehalten. Mehr Schwung schien er dann zu bekommen durch seine Ehefrau, die aus einer türkischen Familie stammt und die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Übrigens, deren Vater war massiv gegen diese Beziehung. Er ging dann in Heppenheim in die Abendrealschule, machte den Realschulabschluss nach.
Das klingt ja nach einem ganz normalen Leben, das er da geführt hat zusammen mit seiner Frau. Aber dann muss ja irgendwas passiert sein, was ihn auf diesen Kurs des Islamismus gebracht hat.
Das kann man wirklich ansetzen mit dem Zeitpunkt der Machtergreifung der Taliban. Da begann er sich stark für diese Taliban zu interessieren. Er frequentierte unterschiedliche Telegram-Kanäle, auf denen auch radikal-islamistische Gelehrte Beiträge gestellt hatten. Auf YouTube schaute er sich Gewaltvideos des IS an. Unter diesem Einfluss dann entwickelte er Sympathien sogar für den Islamischen Staat, einer Terrororganisation, deren Ideologie er seit Anfang des Jahres 23 teilte. Er warf ja dann sogar, wie man im Gericht erfahren konnte, den Taliban zu sehr westlichen Einfluss vor. Das prägte dann sein gesamtes Leben. Er vernachlässigte sich dann auch immer mehr. Als er sich im Sommer 23 erneut in der Abendschule einschrieb, um das Abitur nachzumachen, hat er sich dann plötzlich doch beurlauben lassen, vorgeblich, um seiner Frau zu helfen, die das zweite Kind erwartete. Mit dem Sommer 23 kam dann die Zeit, in der die Bundesanwaltschaft, die ja die Ermittlung übernommen hatte, die Hochphase einer Radikalisierung fordert über islamistische Hasspredigen im Internet. Dies offenbar bei stundenlangen nächtlichen Sitzungen, wo er sowohl gechattet hat, wie natürlich nächtelang auch entsprechende Videos geschaut hat.
Man kennt es ja auch von anderen Messerattacken und Anschlägen, die es in Deutschland gab, von Einzeltätern, wo bekannt ist, wie schnell so eine Radikalisierung im Netz ablaufen kann. Dazu später noch ein bisschen mehr. Bevor wir dann jetzt zu dem Gerichtsprozess kommen, du hattest im Dezember 2024, das war so ein gutes halbes Jahr nach der Tat, Gelegenheit, ein Interview zu führen, und zwar mit der Mannheimer Polizeipräsidentin. Sie heißt Ulrike Schäfer und war ja faktisch die Chefin von Rovenbauer. Und sie hat dir, ich habe es nachgelesen, sehr, sehr eindrucksvoll geschildert, was die Tat auch mit der Polizei und mit den Kollegen gemacht hat. Erzähl uns doch mal ein bisschen von diesem Gespräch.
Ulrike Schäfer ist wirklich eine ruhige, sehr konzentrierte Frau. Sie war, als der Mord geschah, noch kommissarische Polizeipräsidentin, weil ihr Vorgänger im Amt verstarb. Man konnte merken, wie massiv die Polizeipräsidentin noch persönlich angefasst war und ist. Sie hat mir auch geschildert, wie intensiv die Bemühung auch der Polizei war, sich um die Beamten zu kümmern, die diesen Mord mit anschauen mussten. Sie stand damals, als ich sie getroffen habe, auch noch regelmäßig im Kontakt mit Lauers Familie. Es vergehe kein Tag, an dem sie nicht an ihn denke, erzählte sie. Und besonders angefasst wirkte sie auch angesichts von jenen Stimmen, die der Polizei mit Blick auf das Geschehen am Mannheimer Marktplatz Versagen vorgeworfen haben. Ich will sie mal zitieren. Von der Seitenlinie aus würden solche Menschen ein Geschehen beurteilen, das im Kern nur 25 Sekunden gedauert habe.
2 Monate später, im Februar 2025, nachdem du dieses Gespräch geführt hast, da kommt der Afghane ja dann vor Gericht. Er ist angeklagt wegen Mordes und 5-fachen versuchten Mordes. Und dieser Prozess gegen den dann 25-Jährigen, der findet aber gar nicht in Mannheim statt, sondern ja woanders.
Angeklagt wurde Suleiman A. natürlich durch die Bundesanwaltschaft nach dieser Vorgeschichte, und für derartige Verfahren mit Terrorhintergrund und hohen Sicherheitsvorkehrungen gibt es in Stuttgart den Hochsicherheitsverhandlungssaal direkt neben der JVA Stammheim. Das war natürlich auch deshalb praktisch, weil Suleiman A. zu der Zeit dann in Stammheim einsaß.
Aus Stammheim haben wir ja auch schon in anderen Podcast-Folgen hier berichtet, unter anderem über den Reichsbürgerprozess. Ist noch gar nicht so lange her. Können sich vielleicht einige Hörerinnen und Hörer noch dran erinnern. Als du dann da zum ersten Mal diesen Angeklagten gesehen hast im Gerichtssaal, wie hat er überhaupt auf dich gewirkt?
Ja, das war interessant in der Tat. Ich hatte natürlich wie viele andere das Video des Tatablaufs gesehen. Da sah man sprichwörtlich einen rasenden Wüterich mit Messer, der hinterrücks Rovenbauer das Messer in den Kopf gestoßen hat. Im Gerichtssaal sah man dann einen kleinen, ruhigen, schmalen Mann mit Brille und einem sogenannten Islamistenbart. Was mich wirklich negativ beeindruckt hat, war dann besonders der optische Unterschied zu einem Bild von ihm als Jugendlichen. Das wurde natürlich im Gerichtssaal gezeigt. Da war er noch ohne Bart und sah aus wie ein offener, freundlicher Mensch, sozusagen wie der nette Junge von nebenan. Der Bart spielte im Prozess übrigens auch eine Rolle, er galt dann als Zeichen seiner islamistischen Radikalisierung.
Das heißt aber, dieses offene, freundliche hatte er nicht mehr, als du ihn da gesehen hast, sah er eher finster aus.
Er wirkte unbeteiligt und harmlos, aber dieser Bart machte ihn natürlich optisch zumindest zu dem Terroristen, der er ja auch war.
Gänsehaut-Stories und gelöste Fälle faszinieren euch? Aber habt ihr euch schon mal gefragt, wie es nach dem Urteil weitergeht? Dort, wo ein starkes Team tagtäglich für Recht und Ordnung sorgt. Genau hier kommt ihr ins Spiel. Die JVA Schwäbisch Hall sucht Verstärkung. Macht Schluss mit der Theorie und startet eure Ausbildung, gerne auch als Quereinsteiger, zur Justizvollzugsbeamtin oder zum Justizvollzugsbeamten. Sorgt für Sicherheit, gebt Menschen eine echte Perspektive und sichert euch gleichzeitig einen krisenfesten Job im Team Gerechtigkeit. Alle Infos und die Chance auf eure Bewerbung findet ihr jetzt auf der Webseite der JVA Schwäbisch Hall. Den Link gibt's direkt in den Shownotes.
Solche Prozesse, das weiß unser Stammpublikum natürlich längst, beginnen ja immer mit der Verlesung der Anklage. Hat man denn dadurch Details erfahren, die bisher in diesen ganzen Ermittlungsverfahren noch nicht öffentlich bekannt wurden? Also entweder zur Person oder auch zu den Hintergründen des Verbrechens? Ja.
Die Anklage selbst hat eigentlich nicht viel Neues verraten. Ganz viele Dinge waren ja in den Monaten vorher scheibchenweise öffentlich geworden. Wir haben ja auch darüber berichtet und ich, seine Radikalisierung im Netz beispielsweise. Die wirklich interessanten Dinge gab es dann im Laufe des Prozesses, etwa bei den Zeugenaussagen oder den Aussagen der Familie, der Ermittler und Experten und natürlich von ihm selbst. Was für mich vielleicht wirklich neu war, wie knapp dem Tod die anderen 5 Schwerverletzten entkommen waren.
Das heißt, bei Ihnen stand auch teilweise Lebensgefahr, weil das hatte man ja öffentlich, glaube ich, gar nicht so mitbekommen.
Ja, das war zumindest im Vorfeld nicht so klar. Bei mehreren von diesen Schwerverletzten hat nur der Zufall verhindert, dass sie tot am Boden lagen.
Wie ging es denn dann im Prozess weiter? Hat sich der Angeklagte selbst geäußert?
Er hat sich ausführlich geäußert. Er hat über seine Flucht aus Afghanistan berichtet, sein Leben an der Bergstraße, seine digitalen Kontakte mit radikal-islamischen Predigern, denen er übrigens auch noch Geld überwiesen hat, auch seine Motivlage. Heute muss jemand sterben, waren die Gedanken, die Suleiman A. während der Attacke auf dem Mannheimer Marktplatz hatte, wie er an einem Verhandlungstag im Gericht schilderte. Was seinen islamischen Glauben angeht, hat der Richter immer wieder intensiv nachgebohrt. Der Attentäter hatte dabei betont, er sei der festen Überzeugung, dass göttliche Gesetze gegenüber weltlichen, von Menschen gemachten Gesetze Vorrang haben.
Zur Tat selbst hat er denn dazu geschwiegen oder auch Angaben gemacht und damit eine Art Geständnis abgelegt, wobei durch das Video war ja bekannt, wer der Täter ist.
Natürlich war der Prozess aufwendig, auch wenn das Video alles gezeigt hat, aber das ist natürlich das Wesen des Strafprozesses. Und Suleiman A. hat ausführlich Angaben gemacht. Er hat den ganzen Ablauf auch relativ genau geschildert. Ich will nur ein Beispiel erwähnen, dass sein erstes Opfer Michael Stürzenberger in Getümmel wieder aufgestanden ist. Trotz seiner schweren Verletzung hat ihn überrascht. Was, er lebt noch, habe er gedacht. Plötzlich habe er den Polizisten, gemeint Rowen Lauer, gesehen und sei plötzlich hinter ihm gewesen. Aber dann plötzlich gedacht, heute muss jemand sterben, wie ich schon gesagt habe, und ihn dann zweimal gestochen, so wortwörtlich. Suleiman A. gab am Ende seiner Aussagen an, er könne kaum glauben, was er da getan habe. Er erkenne sich in dem Videofilm der Tat nicht wieder und frage sich, wer die Person in dem Film sei. Er sei das Gegenteil von dem, was er in dem Film sehe. Er frage sich Tag und Nacht, warum er das getan habe. Er bete zu Gott, dass dieser ihm diese schreckliche Tat, die er begangen habe, vergebe.
Dass er selbst das gar nicht geglaubt hat, als er das gesehen hat, dass er das ist. Man könnte ja auf die Idee kommen, dass da auch psychische Probleme vielleicht eine Rolle spielen. Wurde das denn untersucht in dem Prozess?
Vielleicht 2 Dinge. Diese Distanzierung von der Tat danach, die hat ihm das Gericht nicht abgenommen. Das sagte der Richter klar in der Urteilsbegründung, eine reine Schutzbehauptung. Dann, er wurde untersucht, psychiatrisch, von einem renommierten Gutachter, einem Professor, und der hat keinerlei psychische Einschränkungen oder Erkrankungen oder sonst irgendwas erkennen können.
Wie kam er denn überhaupt auf den Gedanken, diesen Infostand von Pax Europa anzugreifen? Ist ja eine kleine, eher unbekannte Gruppierung. Hatte er da jemanden bestimmten im Visier? War ihm diese Vereinigung bekannt?
Auf die Idee, die sogenannten Feinde des Islams zu töten, kam er mit dem Gaza-Krieg ab Oktober 2023. Das Leiden der Zivilbevölkerung im Gaza-Krieg sei für ihn wesentliche Motivation für das Messerattentat gewesen. Er habe immer geweint, als er Bilder getöteter Kinder gesehen habe und hat dann folgende Schlussfolgerung gezogen. Die USA, Israel und Deutschland töteten Muslime. Übrigens von den getöteten israelischen Kindern und vergewaltigten israelischen Frauen beim Angriff der Hamas sprach er nie. Suleiman A. hat dann von Gesprächen mit diesem islamistischen Hassprediger erzählt. Dieser hat ihm erzählt, es sei richtig, Ungläubige oder Polizisten zu töten. Mit denen stand er vielfach in den Monaten vor der Tat im Kontakt via Telegram. Dann hat er im Internet dieses besagte Jagdmesser bestellt und zwar mit folgenden Gedanken: Wenn ich jemand töten will, warum nicht den Stürzenberger? Den Protagonisten von Pax Europa, über den hat er sich via Internet informiert. Der Verein hatte am Tattag den Infostand aufgebaut. Auch interessant ein Detail, er hatte diesen besagten Hassprediger auch einmal gefragt, ob er denn in Deutschland jemand töten dürfe, etwa einen Polizisten oder Michael Stürzenberger, obwohl er als Flüchtling einen Schutzstatus habe. Das hat der Prediger dann bejaht und als seine Pflicht bezeichnet.
Er hat ja vor Gericht so ein bisschen die Geschichte von einem im Internet verirrten Einzeltäter, der sich von anderen hat verleiten lassen, erzählt. Ist das denn überhaupt glaubhaft?
Ich glaube ja, es gab keinerlei andere Indizien. Wenn das Messerattentat im Auftrag einer islamistischen Organisation erfolgt wäre, dann wäre mit einem öffentlichen Bekenntnis zu rechnen gewesen, so ein Experte des Bundeskriminalamts während des Prozesses. Das war auch die Erkenntnis übrigens der Bundesanwaltschaft, die davon ausging, dass Süleyman A. alleine handelte. Allerdings, das muss man dazu sagen, gab es im Netz zahlreiche Mutmaßungen und Nachfragen in den einschlägigen Foren von Organisationen oder Aktivisten, ob Süleyman A., Zitat, einer von uns sei, sprich ein Kämpfer der Al-Qaida oder des Islamischen Staats, und ob er in diesem Auftrag gehandelt hat. Vielleicht ist ein Zusammenhang wichtig, weil es immer gefragt wird, wusste die Ehefrau von irgendetwas? Die hat ausgesagt, dass er ab Frühjahr 2024 sehr viel mit seinem Mobiltelefon und dem Internet beschäftigt gewesen sei. Was er da aber genau gemacht habe, habe sie nicht gewusst. Das hat sie so ausgesagt. Das Gericht hat ihr geglaubt.
In dem Prozess haben ja auch viele Polizeibeamte ausgesagt, allesamt als Zeugen. Das waren ja vor allem diese Beamten, die an dem Einsatz beteiligt waren, die diesen Angriff dann ja auch hautnah miterlebt haben und auch das brutale Niederstechen ihres Kollegen mit ansehen mussten. Was haben die denn erzählt zu dem ganzen Geschehen und auch zum Verlust ihres Kollegen, wie das für sie war?
Da muss man vielleicht wissen, in so einem Einsatzzug sammeln sich oft sehr junge Polizisten. Das ist oftmals die erste Station eines Polizistenlebens. Rowen Lauer war erst seit 2 Monaten im Einsatzzug. Er war ja, wie gesagt, auf dem Weg nach oben. Er hat aber seine Kameraden in dieser Zeit bereits massiv beeindruckt. Er galt als fürsorglich, kollegial, sehr um die jungen Beamten bemüht. Selbst die Polizeipräsidentin, bei der er sich einst als Bewerber für den höheren Dienst vorstellte, beschrieb ihn im Zeugenstand so: Wenn er in den Besprechungsraum kam, ging die Sonne auf. Ein Mitglied des Einsatzzugs und Augenzeuge der Tat sagte, ich zitiere nochmal, er hat einen Enthusiasmus versprüht, der einen angesteckt hat. Man hat sich bei ihm immer gut gefühlt. Mehrere dieser jungen Polizisten und Polizistinnen aus diesem Einsatzzug traten als Zeugen auf, viele von ihnen weinten. Der eigentliche Tat geschah ja in wenigen Sekunden vom Warnruf, dass da ein Messer im Spiel ist, bis zum tödlichen Stich auf Lauer. Eine Polizeihauptmeisterin sagte über den Tod von Lauer, das hat einem den Boden unter den Füßen weggezogen. Andere rangen übrigens mit der Frage, ob sie was falsch gemacht hätten, ob sie Lauer hätten helfen können. Und manchen Polizisten aus diesem Einsatzzug hat die Bluttat so belastet, dass sie den Einsatzzug verlassen haben und auch hinterher nie mehr praktisch mit den anderen Kontakt aufgenommen haben.
Das eine sind die Kolleginnen und Kollegen, es gibt ja aber auch vor allem die Hinterbliebenen, die engen Angehörigen von Rowen Lauer. Und die saßen ja im Gerichtssaal, waren dort anwesend als Nebenkläger. Und darunter befand sich auch die Mutter, die, so habe ich es auch in deinen Berichten belesen, fast an allen Prozesstagen wirklich zugegen war. Und dann ja auch diesen Täter, den Mörder ihres Sohnes, jedes Mal ansehen musste. Konntest du sie beobachten? Man fragt sich ja, wie das eine Mutter überhaupt aushält.
Das habe ich mich auch gefragt. Die Mutter von Rowen Lauer, Petra Lauer, auch eine der beiden Schwestern, war nahezu täglich da. Ich saß im Prinzip direkt hinter ihnen, getrennt allerdings durch eine Sicherheitsglasscheibe. Immer wieder waren auch Freunde und Bekannte da, etwa der Bürgermeister von Neckarbischofsheim, ein Freund der Familie und auch eine Stimme in der Öffentlichkeit dieser Familie. Mit ihm habe ich auch immer mal wieder geredet. Der Vater kam fast nie, er konnte es nicht ertragen. Nach dem Mord an seinem Sohn musste er auch sein Geschäft in Neckarbischofsheim schließen, er hat es nicht mehr aufgemacht. Er kam dann nur zum Urteilen, wenn ich mich noch richtig erinnere. Bei der Familie flossen immer wieder Tränen, vor allem bei der Schilderung der schweren Verletzung ihres Sohnes und Bruders. Auch als die eine Schwester schilderte, wie die Familie den schrecklichen Tag erlebte und alle an das Sterbebett eilten und ihnen der Arzt dann sagen musste, dass es keine Hoffnung mehr gibt.
Alles in allem hat dieser Prozess dann ja rund 7 Monate gedauert, also schon relativ lange, bis September 2025. Zu welchem Schluss ist das Gericht denn gekommen und wie hat der Vorsitzende Richter das dann auch begründet in seiner Urteilsverkündung?
Das Gericht hat Süleyman A. zu lebenslanger Haft verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Richter Herbert Anderer hielt eine 3-stündige Urteilsbegründung, die in Teilen sehr emotional und sicher auch langatmig war, was den Prozess aber, der sich ja auch unendlich zog, widerspiegelte. Über Süleyman A. sagte er, dass dieser seit Anfang 23 die Ideologie des Islamischen Staates geteilt habe und spätestens im Mai 24 zur Ansicht gekommen war, ungläubige Menschen zu töten. Für ihn seien dies Feinde des Islams. Zunächst sollte das Ziel eben Michael Stürzenberger sein, danach sollte sich sein Angriff auch gegen Polizeibeamte richten. Ich zitiere den Richter, der dann zu dem nun Verurteilten gesagt hat und dies in einer Gesellschaft, die sie einst aufgenommen hat. Seine Einlassung, dass er sich nach dem Angriff auf Stürzenberger und die Aktiven von Pax Europa noch spontan entschlossen habe, nun auch noch den Polizisten zu töten, hielt das Gericht nicht für glaubhaft.
Die Tat, die hat ja damals auch die Asyldebatte neu befeuert, das hast du ja gesagt. Der Afghane war ja nur geduldet, hatte keinen Asylstatus. Wir wissen aus vielen anderen Berichten, dass Baden-Württemberg inzwischen ziemlich massiv gegen Straftäter, insbesondere aus Afghanistan, vorgeht, wenn es um das Thema Abschiebung geht. Gerade in den letzten Monaten gab es ja immer mal wieder Abschiebeflieger, die nach Afghanistan geflogen sind und es saßen einige immer aus Baden-Württemberg drin, die in ihre Heimat zurückgebracht wurden. Immer verurteilte Straftäter, die hier in Gefängnissen saßen. Jetzt ist Süleyman A. ja inzwischen mehr als 2 Jahre hier in Haft. Ist es realistisch, dass auch er bald gehen muss?
Um ehrlich zu sein, darauf wird man lange warten müssen. Den hochkomplexen Prüfungsvorgang in Sachen einer Abschiebung aus der Strafhaft kann man so zusammenfassen. Im Regelfall kommt eine Abschiebung bei der Verurteilung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe, was ja Süleyman A. hat, nicht vor der Verbüßung von 15 Jahren in Betracht. Allerdings gibt es da auch Ausnahmen. Das ist aber eine Ermessungsentscheidung der Behörden. In ihr müssen die besonderen Umstände der Tat, die Schwere der Schuld, die Dauer der bisherigen Strafverbüßung, die persönliche Lage des Verurteilten, auch seine mögliche Gefährlichkeit und das öffentliche Interesse an einer Strafvollstreckung einbezogen werden. Ich würde mal sagen, dass Süleyman A. mit einer deutschen Staatsbürgerin verheiratet ist und 2 Kinder hat, die ebenfalls die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Das erschwert zumindest eine Abschiebung am Tag X.
Es wäre ja wahrscheinlich für die Öffentlichkeit auch eher schwierig, wenn er schon nach wenigen Jahren in sein Heimatland wieder gehen könnte, weil er dort ja nicht unbedingt dann den Rest seiner Haftstrafe absitzt, sondern wieder in Freiheit wäre.
Das stimmt, Tanja. Ich will mal ein anderes Beispiel nennen. Der Mörder, der vor jetzt fast 10 Jahren die Studentin Maria Ladenburger in Freiburg umgebracht hat, der sitzt weiterhin noch im Gefängnis und es gibt keinerlei Bemühungen, ihn irgendwie abzuschieben. Also auch der wird noch lange sitzen.
Das ist ja alles schwerer Stoff, den wir hier jetzt gehört haben. Wenn du das mal alles rekapitulierst, du hast ja als Journalist schon einiges erlebt. Wie einschneidend war dann dieser Fall selbst in deiner beruflichen Laufbahn? Hat dich das selbst auch angefasst?
Ich habe in der Tat schon viele Prozesse begleitet, Opfer, Opferfamilien, höchst unterschiedliche Täter gesehen. Aber das Ganze hat mich in der Tat schon sehr emotional berührt. Es war auch deshalb besonders für mich, weil ich die ganze Sache sozusagen vom Tattag an journalistisch begleitet habe. Das ist dann nicht immer so als Prozessbeobachter. Besonders berührend war für mich, dass dieser Polizist gestorben ist, weil er die Grundrechte anderer Menschen geschützt hat, nämlich die Demonstrationsfreiheit. Und der Polizist stirbt durch jemanden, dem dieses Land Schutz und Zuflucht gewährt hat. Und dann noch die Familie des Polizisten bei jedem Prozesstag zu erleben, die jungen Polizisten als Augenzeugen, die wirklich Tränen vergossen haben, auch als Zuschauer im Gerichtssaal, die Brutalität der Tat, ihre Sinnlosigkeit. All das hat mich auch angefasst. Ich hoffe, meinen Job trotzdem einigermaßen gut gemacht zu haben.
Also ich finde, deinen Job hast du auf jeden Fall gut gemacht. Ich habe ja all deine Artikel gelesen hier als Vorbereitung noch für den Podcast und ich finde auch jetzt hast du uns das alles sehr detailliert reich geschildert, die ganze Tat. Und wir haben hier bestimmt auch einiges erfahren, das nicht in den einzelnen Presseartikeln drinsteht, weil die natürlich auch immer begrenzt sind und nicht so viele Informationen reinpassen wie hier bei einer Podcast-Folge. Dafür vielen Dank, Theo. Sehr schön, dass du da warst. Und dabei wollen wir das jetzt auch belassen. Ich wünsche dir eine gute Heimfahrt nach Stuttgart und verabschiede mich auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung.
Akte Südwest ist eine Produktion der Südwestpresse. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@swp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr Akte Südwest bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr mehr über Verbrechen und Kriminalität in Baden-Württemberg lesen wollt, dann empfehlen wir euch die Seite swp.de/crime. Dort findet ihr auch unseren kostenlosen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr nichts rund um Akte Südwest. Und wenn ihr gar nicht genug vom Podcast bekommen könnt, dann empfehlen wir euch unseren Fußball-Podcast Spatzenfunk. Dort berichtet die Sportredaktion der Südwestpresse über die Profifußballer des SSV Ulm 1846 Fußball. Unsere Kolleginnen und Kollegen sprechen mit Spielern und Verantwortlichen, geben exklusive Einblicke und analysieren die Spiele. Den Spatzenfunk findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.